Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder per Livestream über rdl.de. In der folgenden Stunde hört ihr Kipppunkt Ost, wie der Osten die Demokratie entscheidet. Ein Podcast von Juli Katz, Heike Kleffner und Katharina Wader. Kipppunkt Ost könnt ihr im August bei Radio Dreieckland von Mittwoch bis Freitag von 18 bis 19 Uhr hören. Ihr hört heute den ersten Teil der zweiten Folge.
28. Dezember 2025, Demmin. Auf einem Spielplatz packt eine unbekannte Frau den Vater von 4 spielenden Kindern am Hals und würgt ihn. Dabei beleidigt sie ihn und die Kinder rassistisch. 8. Mai 2025, Demmin. Bei einer Demonstration werfen Unbekannte aus einem Wohnhaus Feuerwerkskörper in Richtung der Demonstrierenden. 26. Februar 2025. Abends wird eine Frau von 3 Jugendlichen angesprochen. Als sie deutlich macht, dass sie kein Deutsch versteht, hält ihr einer der Jugendlichen ein Messer an den Hals und verletzt sie.
Kipppunkt heißt erstmal, dass ein System seinen Zustand schlagartig verändert.
Einen positiven Kipppunkt.
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 Des Ostens.
Kipppunkt.
Ost.
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 Ost. Ost.
Kipp ich mir einfach so rein.
Den Osten, also der Kipppunkt sozusagen.
Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen bei Kipppunkt Ost, Kipppunkt mit 3P, der Podcast begleitend zu den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Katharina Wader.
Mein Name ist Juli Katz und heute geht es um rechte Gewalt und wen sie betrifft, wer sich dagegen stellt und welchen Schutz diejenigen brauchen.
Und ich bin Heike Kleffner und als erstes will ich kurz sagen, es braucht hier eine Triggerwarnung. Wir besprechen heute auch das Thema rechte Gewalt. Und es geht auch um konkrete Beispiele, es geht um konkrete Menschen und das, was sie erlebt haben. Deshalb seid vorgewarnt, wenn euch das Thema nahe geht oder ihr selbst betroffen seid.
Vor mir liegt eine Deutschlandkarte, die die rechten Gewaltdelikte zeigt. Quelle BMI 2024. Und ich glaube, man muss erstmal grundsätzlich sagen, dass bundesweit die Gewaltdelikte gestiegen sind, darunter natürlich auch rassistische und antisemitische. Besonders drastisch sieht es aber im Norden und Osten Deutschlands aus. MV ist hier dunkelrot eingefärbt, weil es am obersten Platz liegt, mit 7 Angriffen pro 100.000 Einwohnerinnen. Dann kommt noch Thüringen und Hamburg, aber gleich danach auch Sachsen-Anhalt.
Und das ist mein Stichwort bei den traurigen Zahlen. Genau danach kommt Sachsen-Anhalt, also Platz 4, was erstmal weit weg klingt, aber eigentlich in den Zahlen überhaupt nicht weit weg ist. Du hast gerade gesagt, Mecklenburg-Vorpommern liegt bei 7 Angriffen pro 100.000 EinwohnerInnen. Sachsen-Anhalt liegt bei 6,7 Angriffen pro 100.000 EinwohnerInnen. Also nur das 4. Bundesland, was am stärksten betroffen ist, aber gleichzeitig ganz nah dran. Und was das bedeutet, sind ungefähr 4 bis 5 rechte Angriffe pro Woche. Das heißt, wenn man zu den betroffenen Gruppen gehört im Land, ist es wahnsinnig schwer, so seinen Alltag zu bestreiten. Und das sind an sich hohe Zahlen. Und Juli, du hast schon gesagt, die Zahlen sind insgesamt gestiegen. Aber in Sachsen-Anhalt sind die Zahlen 3-mal so hoch, wie also pro 100.000 EinwohnerInnen, wie im Durchschnitt in den westdeutschen Bundesländern.
Und das führt ja auch direkt auf die Frage, die wir in der allerersten Episode hatten, nämlich gehen oder bleiben. Katharina, du hast ja auch gerade gesagt, ja, also es ist unter diesen Umständen extrem schwer, seinen Alltag zu gestalten. Und wir haben darüber auch mit Menschen gesprochen, die diese Gewalt erlebt haben.
Genau, mit Betroffenen und mit Expertinnen wie Antje Arndt von der mobilen Opferberatung, die die Zahlen erhoben haben und die tagtäglich Betroffene beraten. Das heißt, auch genaue Einblicke haben in den Alltag von Betroffenen, in die Fälle selbst und wissen, was hinter den Zahlen steht. Und ganz kurz, die mobile Opferberatung ist eine Betroffenenberatungsstelle und Teil des Vereins Miteinander e.V., der sich 1998 gegründet hat und seitdem gegen rechte Gewalt und zur Stärkung der Demokratie in Sachsen-Anhalt arbeitet. Und Ich würde mal gleich ganz konkret reingehen in die aktuellen Zahlen der mobilen Opferberatung und da zeigt sich ein Rekordhoch, was sich im letzten Jahr herausgebildet hat. Und zwar betrifft es die betroffenen Gruppe Menschen, die von der Rechten als politische Gegner wahrgenommen werden. Also Linke, PolitikerInnen der demokratischen Parteien, JournalistInnen, FeministInnen und viele andere auch. Und diese Zahlen sind dreimal so hoch wie noch im Jahr davor. Also ganz konkret, von 229 Angriffen sind mindestens 61 Angriffe gegen sogenannte politische GegnerInnen. Und dazu gehören auch GegendemonstrantInnen, also Menschen, die sich gegen rechts, die gegen rechts demonstrieren, die aber auch ganz konkret gegen rechte Demos und Veranstaltungen demonstrieren. Und ich finde das gerade deshalb so perfide, weil das sind ja Menschen, die zivilgesellschaftliche Arbeit leisten und gerade an den Orten, wo es so schwierig ist und dann auch noch dafür angegriffen werden. Und ich wollte von Antje wissen, was steckt eigentlich dahinter?
Wir haben uns das nochmal genau angeguckt, weil das wirklich auffällig war. Und das ist vielfach auch sehr gezielte Gewalt gegen Orte, alternative Jugendkultur oder aber auch Demonstrationsgeschehen, zum Beispiel in Osterburg, das ist Landkreis Stendal, wo es eine Demonstration gegen rechts gab und Teilnehmende danach, denen wurden aufgelauert und ein Neonazi hat einen Teilnehmenden ins Gesicht geschlagen und mit einem bereitstehenden Transporter ist er dann geflüchtet. Und das ist nicht neu, Angriffe gegen Gegendemonstranten bei rechten Demonstrationen, aber auch das haben wir 2025 wieder verstärkt beobachtet, genauso wie die Angriffe gegen CSDs, wo ja auch queere Menschen, die für ihr Selbstbestimmungsrecht und ihre Sichtbarkeit sich einsetzen, als politische Gegnerin von der extremen Rechten markiert und als Feindbilds konstruiert werden. Und die CSDs, es gab noch nie so viele CSDs in Sachsen-Anhalt wie 2025, aber es gab auch 10 Gewalttaten im Kontext von Christopher Street Days 2025.
Wenn man Antje zuhört und wenn man dieses Schlagwort politische Gegnerinnen hört, wie geht es eigentlich Menschen, die als Kommunalpolitikerin oder Landtagsabgeordnete für demokratische Parteien kandidieren und dabei auch noch klar antifaschistisch gegen Nazis positioniert sind? Und einer davon ist Michael Nötzel von der Linken aus Mecklenburg-Vorpommern. Michael ist Rechtsanwalt in Rostock, hat ein Wahlkreisbüro in Güstrow, das ist eher eine kleinere Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Und alle im Land, würde ich sagen, kennen seine eindeutig demokratischen, antifaschistischen Positionen. Und wir hören mal, was er sagt.
Dann auch natürlich den körperlichen Angriff bei einem Infostand. Und als letztes dann kaputte Scheiben, wo noch nicht ganz klar ist, weil das so kleine Löcher sind, waren das wirklich Geschosse oder war es vielleicht ein spitzer Hammer oder eben so ein Nothammer aus dem öffentlichen Personennahverkehr. Und jetzt dann ganz zum Schluss auch sehr ekelhaft. Nazis sind halt scheiße, haben sie zweimal eben Kot auf die Tür oder auf die Türschwelle geschmiert und gelegt und das zum Teil auch angezündet. Also man sieht so ein bisschen eine Veränderung, vielleicht auch irgendwo eine Verschärfung.
Was mich wirklich geschockt hat, war, dass Michael 2 Tage, nachdem wir dieses Gespräch geführt haben, und das ist jetzt Ende April gewesen, hat er mir eine Sprachnachricht geschickt.
Ja, pünktlich zur Frage wurden von Sonntagnacht zu Montagnacht unsere Scheiben in meinem Wahlkreisbüro und unserer Geschäftsstelle erneut, also zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen, Ziel eines Angriffs mit einem Hammer oder vielleicht auch mit einem anderen Gegenstand und sind zerstört worden. Großflächig, also wie vermutet, wird es uns bis zum Wahltag noch länger und öfter ereilen. Wir bleiben stabil.
Das mit dem "wir bleiben stabil" hat mich fasziniert und ich habe mich gefragt, wieso haben eigentlich die Leute noch Bock, Lokalpolitik zu machen? Ich wollte euch erzählen, dass ich letztens auf eine Studie auch gestoßen bin, die genau das überprüft hat und zu dem Schluss gekommen ist, also die hat sich vor allem Kandidatinnen angeguckt, also Frauen angeguckt, dass weder die Häufigkeit noch die Schwere politischer Angriffe beeinflussen, dass die Kandidatinnen dann sagen, boah, nee, ich gehe hier raus aus der Lokalpolitik und ich habe keine Lust mehr. Dafür musst du aber politisch stabil sein. Es gibt auch Leute, die ihrer Selbsteinschätzung zufolge nicht ganz so versiert sind und die gehen dann schon eher aus diesen Positionen wieder raus.
Ich finde das total spannend, diese Studie, Juli, die du rausgesucht hast, dass sich ganz häufig Menschen eben nicht dann davon abschrecken lassen. Und ich hatte mich gerade gefragt, woran liegt denn das? Und gleichzeitig liegt es aber vielleicht auch so ein bisschen auf der Hand, denn das sind natürlich so eskalative Momente, die wir jetzt hier gerade beschreiben oder die Betroffenen selber beschreiben. Aber so oder in einer ähnlichen Variante passiert das natürlich auch, ich will nicht sagen tagtäglich, aber viel zu häufig im Alltag in Sachsen-Anhalt und bestimmt auch in Mecklenburg-Vorpommern. Also es gibt so ein Ausmaß an Gewalt, was man im Alltag sieht und gegen das man sich natürlich wehrt und dann bestimmte Angriffe auch, ich will nicht sagen hinnimmt, aber sich nicht davon ablenken lässt. Und das ist sehr stabil. Mich hat natürlich aber auch interessiert in dem Zusammenhang politische GegnerInnen. Warum ist diese Zahl so krass hoch? Und ich hatte Antje Arndt dazu auch nochmal gefragt, wie es dazu kommt, dass sich die Zahlen verdreifacht haben und warum eigentlich genau diese Gruppe so stark im Visier steht.
Zum einen sind, glaube ich, die gestiegenen Angriffe gegen politische GegnerInnen eben der Ausdruck von der Normalisierung extrem rechter Positionen. Gleichzeitig einer gezielten Strategie der Extremrechte von Einschüchterung und Raumnahme. Wir werten ja auch Bedrohungen aus und es gibt sozusagen gerade im ländlichen Raum, braucht es dann manchmal gar nicht mehr die körperliche Gewalt, aber die Bedrohungslage nimmt enorm zu, sodass Betroffene letztendlich zum Teil wegziehen.
Naja, und das, was Juli, was du in der Studie gelesen hast und Katharina, was du gerade gesagt hast, ja, das war auch eine Frage, die ich Michael gestellt habe. Und ich finde, seine Antwort ist schon ziemlich ehrlich, weil sie auch aufmacht, dass diese Art von Gewalt und von rechten Angriffen natürlich auch eine Auswirkung darauf hat, wie demokratische Parteien und alle, die in denen aktiv sind, jetzt ihren Wahlkampf planen.
Ich glaube, dass es natürlich nicht spurlos an mir vorbeigeht und auch nicht an meinen Mitarbeiter und Mitarbeitern. Oh, das ist ja auch die Kreisgeschäftsstelle. Und es macht natürlich was mit der Planung. Insofern, dass niemals allein, immer gemeinsam. Der Spruch dann natürlich Realität werden muss und das auch Realität ist. Egal ob Flyern, Infostände, Haustürgespräche. Das muss man natürlich immer mitbedenken, zu welcher Uhrzeit ist man wo. Aber auch das sage ich nochmal, wir versuchen uns so ein bisschen davon frei zu machen, dass das jetzt sozusagen eine ständige Bedrohung, dass die allgegenwärtig ist.
Ja, das erinnert mich auch an was, nämlich eine Podiumsdiskussion, die ich letztes Jahr im Juni in Halberstadt hatte, im Harz. Katharina, du kennst die Stadt ja auch ziemlich gut. Und da war unter anderem auf dem Podium Daniel Sarata von der CDU. Der ist da schon länger Oberbürgermeister. Und in der Pandemie hat der versucht, ein Format zu finden, wo er die Pandemiepolitik, aber eben auch die Gefahr des Virus in öffentlichen Veranstaltungen in Halberstadt zu erklären. Ja, ich fand's sehr beeindruckend, wie er auf dem Podium darüber geredet hat, dass da so ein Riesenaufmarsch von Hunderten von Leugnern, Neonazis, Reichsbürgern vor seinem Haus standen. Und er hat dann halt auch wirklich vom Podium vor den vielen Schülerinnen und Lehrern und Eltern gesagt, er hat bis zu diesem Aufmarsch die Gefahr von rechts wirklich unterschätzt.
Juli, ich weiß, du hast dich auch noch mit mehr Beispielen aus Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt, besonders mit den Minen. Ist das auch im ländlichen Raum?
Ja, die Hansestadt Demmin an der Mecklenburgischen Seenplatte in MV gilt auch als ländlich geprägter Raum. Was heißt das konkret? Relativ wenige Menschen leben da. Es gibt viel Landwirtschaft, Natur, Landschaftsschutzgebiete, Niedermoor und drei Flüsse fließen dort zusammen. Die Peene, die Tollense und Trebel, die sind extrem geschichtsträchtig. Das wird später im Laufe des Podcasts noch eine Rolle spielen. Ich habe jetzt beim Thema rechte Gewalt meinen Fokus vor allem deswegen auf Demmin gerichtet, um genauer zu kapieren, inwiefern rechte Gewalt auch ein Stadtbild prägt, und hatte erstmal eine Überforderung mit dem Begriff der Gewalt, glaube ich, weil ich mich gefragt habe, okay, man sitzt vor einem Papier und da stehen viele Zahlen drauf und man fragt sich, okay, wie sieht eigentlich diese Gewalt konkret aus? Welches Schicksal steht dahinter? Was bedeutet das? Was bedeutet Gewalt? Heißt es, zählt diese Statistik schon, wenn jemand beschimpft wird, oder geht es wirklich darum, wenn es über körperliche Angriffe geht und so weiter? Und bin dann auch fündig geworden bei Lobby MV, das ist quasi das Äquivalent zur Mob in Mecklenburg-Vorpommern. Und die haben was ganz Cooles gemacht. Die haben auf ihrer Website eine Art Suchmaschine, wo du eingeben kannst, welchen Zeitraum, welchen Ort du durchsuchen möchtest, und kannst dann nachlesen, um welche Gewalttaten es sich eigentlich handelt und wann die gemeldet wurden. Und da habe ich eingegeben Demmin und 2025 und bin dann auf Folgendes gestoßen. Das möchte ich euch kurz vorlesen. 28. Dezember 2025, Demmin. Auf einem Spielplatz packt eine unbekannte Frau den Vater von 4 spielenden Kindern am Hals und würgt ihn. Dabei beleidigt sie ihn und die Kinder rassistisch. Am selben Tag wird eines der 4 Kinder auf demselben Spielplatz von einem unbekannten Mann angegriffen. Der Mann zieht das Kind vom Klettergerüst, schlägt es ins Gesicht und beleidigt es rassistisch. Es soll ein Verwandter der Frau sein.
Boah, ich finde das, mir kommen da fast die Tränen, wenn du das vorliest. Ich finde das so erschreckend und so schlimm. Also Kinder, die auf dem Spielplatz spielen, sind eigentlich noch sehr klein, und erwachsene Menschen, die diese Kinder so brutal angreifen, finde ich erschreckend. Ich bin da auch vorgeprägt. Ich wurde auch selber als Kind angegriffen und rassistisch beleidigt und habe wahnsinnige Angst bis Todesangst in den Straßen von Wernigerode manchmal gehabt. Aber ich kann das gar nicht hören. Ich finde das furchtbar.
Mit wem? Ja. Mit wem hast du dann gesprochen, Katharina?
Mit niemanden. Es gab niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte. Meine Eltern waren selber völlig überfordert. Natürlich habe ich mich irgendwie an die gewendet. Und die waren so, ja, dann bleib halt zu Hause. Das war die Lösung. Aber das war keine Zeit. Das war Anfang der 90er. Das war überhaupt keine Zeit und kein Raum, in dem man darüber hätte sprechen können. Also ich wüsste gar nicht, ich hätte gar nicht gewusst, mit wem und wer mir da hätte helfen können. Und ganz häufig gab es auch die Reaktion, wenn Leute darüber gesprochen haben, ich kannte das von anderen, dass das einfach so abgewiegelt wurde, dass so, ach, jetzt übertreibt nicht, das stimmt doch gar nicht. Also dass so fast schon auch manchmal so eine Täter-Opfer-Umkehr betrieben wurde im Sinne von, ach, du hast sie doch provoziert, das, dann musst du dich halt unauffälliger verhalten, so. Ja.
Und die Frage ist wirklich das, was du beschreibst, ja. Ob das heute noch die gleichen Mechanismen sind, und ich fürchte ja fast ja, so, weil mir geht es gerade so, also wenn ich dir zuhöre, Katharina, und jetzt auch bei dem Beispiel, ich würde sagen, fast niemand spricht mehr darüber.
Wie meinst du das? Fast niemand spricht mehr darüber? Von den Betroffenen, oder wie meinst du das?
Na, ich, also eher so in der Öffentlichkeit unter Journalistinnen, Kolleginnen in der Berichterstattung, ist es wie so ein Grundrauschen, aber was es konkret heißt, ja, also das hast du ja auch gerade beschrieben, und eben Orte wie Spielplätze, das sind ja Orte des Alltags, also wo man ja eigentlich denken sollte, da müssen Kinder sicher sein.
Ja, das stimmt. Und das fühle ich sehr, was du sagst, dass so medial nicht wirklich darüber gesprochen wird. Also ich kenne diese Form von Gewalt und ich gucke da auch in meiner Arbeit drauf, aber auch im Gespräch dann mit Antje Arndt, es war furchtbar, das alles so in geballter Form nochmal zu hören. Und da habe ich auch gemerkt, wow, wie wenig ich damit dann doch trotz all dessen konfrontiert werde. Und ich glaube auch, die Form, wie man darüber spricht, ist höchst problematisch, denn manchmal werden dann Betroffene hergebeten und dürfen so eine traurige Geschichte erzählen, aber das bleibt dann auch so isoliert. Ah ja, das ist deren Problem. Oh, wie traurig. Ja, okay, nächstes Thema. Anstatt so, nee, hier werden Kinder auf dem Spielplatz angegriffen. Das ist verdammt nochmal von uns allen das Problem.
Ja, und aus einer journalistischen Perspektive einerseits natürlich der Konflikt, dass man ganz dringend Themen sichtbar machen muss und möchte. Und auf der anderen Seite auch, okay, und jetzt lade ich die Person auch in ihrer Betroffenheit nur ein. Wisst ihr? So, das war auch, als wir...
Weiß ich gut. Ja,
dass auch, als wir hier mit Lobby in Kontakt waren, war auch die Frage, okay, könnten wir jetzt auch eine betroffene Person zu Wort kommen lassen? Möchte überhaupt eine Person sprechen? Ja.
Und wollte jemand sprechen?
Nee.
Verstehe ich auch.
Ab wann wusstest du, dass dir Gewalt widerfährt?
Das ist eine interessante Frage und das ist ganz schwer zu beantworten. Ich würde sagen, von Anfang an, also es gab von Anfang an ein Gefühl, das ist nicht in Ordnung und das macht mir Angst und das ist gewalttätig. Und gleichzeitig gab es so eine enorme Normalisierung dieser Gewalt. Also ich kannte es kaum anders. Ich kannte es anders in der DDR, weil es da einfach nicht diese, weil ich diese eklatante, offene Gewalt auf der Straße so nicht erlebt habe und viele rassistische Dinge, die gesagt wurden, gar nicht einordnen konnte. Das heißt, ich habe von einem Tag auf den anderen mit der Wende habe ich eine ganz andere Form von Gewalt auf einmal erlebt und konnte die auch erfassen. Das habe ich schon gemerkt, dass das Gewalt ist und dass das Unrecht ist. Aber gleichzeitig gab es so eine ganz komische Normalisierung und eben auch von Menschen um mich herum und der sogenannten Mitte der Gesellschaft dieses, ach, übertreib nicht, ach, das hast du dir eingeredet, so schlimm ist es nicht. So ein quasi fast ein Schützen dieser Normalität auch. Und mit diesem Widerspruch bin ich eher aufgewachsen, dass es einerseits da ein Unrecht gibt, was ich fühle und eine Gesellschaft, die total schweigt und mich fast schon, heute würde man sagen, gaslightet.
Und auch im Stich lässt.
Ja, völlig.
Ja. Kehrst du noch manchmal zurück?
Ja, und nehme jetzt natürlich die Umgebung anders wahr. Das heißt nicht, dass es jetzt keine rechte Gewalt gibt. Wir sprechen ja darüber, wie hoch die tatsächlich ist. Aber ich fühle mich gewappneter und ich bin anders aufgestellt. Und es ist für mich was anderes zu wissen, ich kann mich zurückziehen in dieses negativ konnotierte Wort bei einer Bubble, die für mich total wichtig und ein Schutzraum auch ist.
Also wenn ich dir zuhöre, denke ich gerade an all die Leute, die halt keine Rückzugsräume haben oder gerne welche hätten, aber da nicht weg können, weil... Und dafür gibt es ja tausende von Gründen. Einer davon sind natürlich Residenzpflicht und Co., aber viele andere sind einfach auch materielle Gründe, Verpflichtungen, Jobs. Das zieht sich, glaube ich, wirklich durch. Also diese Frage, gehen oder bleiben.
Kann man bei uns im anderen Podcast nochmal hören.
Ja, genau, und am Ende prägt es den Alltag, oder?
Total, total. Ja.
Apropos Alltag, wahrscheinlich liegt die Gewalt bei der ersten Szene, die ich gerade vorgelesen habe, auch so in dieser Wiederholung, dass dieser Verwandte wirklich am selben Tag nochmal zu dem Spielplatz hingeht und nochmal bewusst auf die Kinder losgeht. Ich werde euch jetzt noch ein weiteres Beispiel vorlesen. 8. Mai 2025, Demmin. Bei einer Demonstration gegen einen jährlich in Demmin stattfindenden geschichtsrevisionistischen Neonazi-Aufmarsch werfen Unbekannte aus einem Wohnhaus Feuerwerkskörper in Richtung der Demonstrierenden.
Furchtbar.
Meine erste Assoziation ist tatsächlich, dass diese Gefahr, angegriffen zu werden, wenn du halt antifaschistisch oder demokratisch engagiert bist, auf einer Demo, wo du ja erstmal denkst, hey, du bist da mit vielen Leuten, du bist geschützt. Und gleichzeitig kommst du halt in Orte, wo, und das wissen wir ja, jeder Dritte, manchmal auch jeder Zweite AfD wählt und offensichtlich viele denken, Gewalt ist ein Mittel der politischen Auseinandersetzung.
Ich lese euch noch ein drittes Beispiel vor, was ich aus Demmin recherchiert habe, vom 26. Februar 2025. Abends wird eine Frau von 3 Jugendlichen angesprochen. Als sie deutlich macht, dass sie kein Deutsch versteht, hält ihr einer der Jugendlichen ein Messer an den Hals und verletzt sie. Also was ich irgendwie krass fand an den drei Beispielen ist, dass man da so, also man hat diesen einen Ort und trotzdem diese verschiedenen Gesichter von Gewalt. Einerseits wirkt es total willkürlich, weil es ist die Frau, die kein Deutsch spricht und gleichzeitig irgendwie die Kinder, die am Spielplatz abhängen. Und gleichzeitig wirkt es überhaupt nicht willkürlich und bestätigt ja auch was, was wir in den Zahlen sehen, nämlich, dass dieses Hauptmotiv Rassismus ist und bleibt und seit einiger Zeit war und sein wird.
Ja, das spiegelt sich tatsächlich genauso in den Zahlen der mobilen Opferberatung in Sachsen-Anhalt wieder. Wollen wir noch mal konkret in die Zahlen reinschauen?
Ja. Okay, also in MV hatten wir ja vorher schon festgestellt, wir haben mal wieder einen Höchststand und dieser Höchststand liegt bei 157 Angriffen. Und ich habe mir überlegt, okay, 157, das ist erstmal irgendwie einfach wieder so eine Zahl, zu der ich kein Gefühl habe und keine Vorstellung von der Dimension. Und dann habe ich das statistisch runtergebrochen und habe ein bisschen gerechnet und habe mir vorgestellt, wenn wir uns jetzt am 1. Januar befinden und davon ausgehen, dass jeden Tag eine rechte Gewalttat stattfindet, wie weit kommen wir dann im Jahr? Und wir sind jetzt Ende April, wenn die Folge ausgestrahlt wird, am 8. Mai, sind wir noch nicht mal durch. Wir müssten nämlich warten bis zum 6. Juni, also rund 5 Monate, wenn wir davon ausgehen, dass diese Gewalttaten Tag für Tag für Tag stattfinden. Und das hat mich wirklich, ich würde gerne sagen, mich hat es schockiert. Hat es auf eine Art und Weise bestimmt auch und gleichzeitig irgendwie auch wieder gar nicht, weil wenn man, also ganz viel Medien haben dann so berichtet, Alarmstufe Rot, es ist Höchststand und gleichzeitig, ja, wir hören das jetzt auch seit 1000 Jahren und es ist jedes Jahr ist wieder Höchststand und offensichtlich lesen wir dann einmal diese Meldung und agieren aber nicht so richtig.
Ich merke richtig, ich habe einen Kloß im Hals, wenn du das so beschreibst. Auch als ich mir die Zahlen in Sachsen-Anhalt angeschaut habe, hatte ich den gleichen Kloß im Hals. Denn diese geballte Ladung an Gewalt ist kaum auszuhalten und ist tatsächlich was, womit wir sehr selten in der Öffentlichkeit, in den Medien konfrontiert werden. Deswegen versuche ich es jetzt einfach ganz distanziert, wie auch immer, zu machen, um durch die Zahlen durchzukommen tatsächlich. Also in Sachsen-Anhalt liegen die Angriffe bei 229 im letzten Jahr. Und das bedeutet, 307 Personen waren direkt angegriffen. Das sind erstmal höhere Zahlen als die in Mecklenburg-Vorpommern. Aber wir müssen immer die Zahlen auch pro EinwohnerInnen rechnen. Sachsen-Anhalt hat ein paar mehr als Mecklenburg-Vorpommern. Und das bedeutet, das sind 4 bis 5 rechte Angriffe pro Woche gewesen. Und auf die AnwohnerInnen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, sind das 6,7 pro 100.000 EinwohnerInnen. Dreimal so viel wie im Durchschnitt in den westdeutschen Bundesländern. Was ich auch erschreckend fand, waren, wie viele Frauen und Kinder davon betroffen waren. Nämlich von diesen 229 Angriffen 65 Frauen und 68 Kinder und Jugendliche.
Ich wollte nur quasi dich noch einmal bestätigen, auch in MV ist das, was du vorher schon mit Antje Arndt besprochen hast, deutlich geworden. Also es gibt ein paar Sachen, die sich einfach wiederholen. Die sind beispielsweise, dass es wieder mal der Höchststand ist, dass die Intensität und die Gewaltbereitschaft wieder mal zunimmt, dass Rassismus wieder mal das primäre Motiv ist und das ist seit Jahren so. Und das Einzige, was neu ist, ist, dass es ein paar neue Feindbilder gibt, beziehungsweise ich würde nicht sagen neu, sondern einfach sichtbarer wahrscheinlich, nämlich, dass die rechten Gewalttaten auch vermehrt queere und politisch engagierte Menschen treffen, wie du ja auch vorher uns schon erzählt hast aus Sachsen-Anhalt. Und dass junge Menschen sowohl häufiger betroffen sind, als auch Täter sind.
Ja, das ist in der Tat sehr, sehr ähnlich wie in Sachsen-Anhalt. Und auch Übergriffe auf queere Menschen steigen auch jedes Jahr. Da ist jetzt die Frage, warum sind die Zahlen so hoch? Heike, du hattest zwei Studien dir angeschaut. Was sagen die denn?
Die erste davon kommt von Raffaella Danziger von der Princeton University. Und die hat schon 2016, 2017 eine Studie durchgeführt, wo sie online 3000 Personen in Deutschland befragt hat zu der Frage A, wie stehen sie zur AfD? B, wie stehen sie zu rassistischer Hassgewalt, hat sie das genannt, um Geflüchtete aus dem eigenen Ort, aus dem eigenen Wohnumfeld zu vertreiben. Und sie sagt selber, dass sie, wenn sie über diese Studie spricht, und ihr findet die in den Shownotes, dass sie wirklich geschockt war, wie offensiv fast ein Fünftel der Befragten gesagt haben, sie halten Gewalt und in dem Fall eben rassistische Gewalt gegen Geflüchtete für ein legitimes Mittel, um Geflüchtete aus ihrem Ort zu vertreiben und um ihre politischen Ziele durchzusetzen. Und es wird euch nicht wundern, dass diese ein Fünftel auch die AfD gewählt haben, damals schon. So eine eigentlich ähnliche Studienfrage haben dann die Forscherinnen an der Universität Bielefeld vom Institut für Konflikt- und Gewaltforschung auch nochmal als Frage über ihre Mitte-Studie gelegt und sind auch zum ziemlich erschreckenden Ergebnis gekommen, nämlich dass die Gewaltbefürwortung bei AfD-Wählerinnen, und auch da, die sprechen auch von einem knappen Fünftel, wesentlich, wesentlich höher ist als bei Wählerinnen politischer, demokratischer Parteien. Ja? Egal, wen sie gefragt haben, Linke, Grüne, CDU-Wählerinnen, SPD-Wähler, da sind diejenigen, die Gewalt wirklich für gut finden, in so einem wirklich minimalen einstelligen Bereich.
Ich finde das total interessant, weil das sind erstmal Studien, die sind von weiter weg und gleichzeitig, also Princeton in den USA, Bielefeld in Westdeutschland, und gleichzeitig beschreiben die irgendwie was sehr gut, was im Osten, glaube ich, auch so funktioniert. Und ich bin ja in den 90ern und 2000ern aufgewachsen, in den sogenannten Baseballschlägerjahren, und habe oft auch darüber geschrieben und habe immer einen Zusammenhang sehr, sehr wichtig empfunden. Und den hast du auch schon benannt, Heike. Und zwar ist das, inwiefern sich die gewalttätige Rhetorik im Parlament, aber auch in den Medien widerspiegelt und eine Form findet in physischer Gewalt auf der Straße. Und ich finde, das hat man extrem gesehen in den sogenannten Baseballschlägerjahren. Und es ist, jetzt ist ja immer die Frage, sind die Baseballschlägerjahre zurück? Hm. Ja, aber anders, aber ja, so. Hm. Und anders als jetzt gab es damals keine AfD, sondern rechtsextreme Parteien waren ganz klein. Ein Ausreißer dessen ist wahrscheinlich dann die DVU, die 1998 12,9% der Stimmen im Landtag in Sachsen-Anhalt bekommen hat. Aber sonst damals noch die NPD und andere rechtsextreme oder extrem rechte Parteien waren eher klein. Aber in der Mitte, der sogenannten Mitte der Gesellschaft, wo die AfD ja jetzt komplett angekommen ist, gab es damals die CDU, CSU, die einfach aufgefallen ist. Ich sage das deshalb, weil die einfach aufgefallen ist mit ultrarassistischen und zum Teil rechten Narrativen Anfang der 90er und darüber auch Stimmen generiert haben im Osten. Und auch die Medienlandschaft hat unfassbar rassistische und anderweitig fremdenfeindliche Narrative rausgehauen zu der Zeit. Mhm. Und ich hatte mit dem Historiker Patrice Potrus über die Zeit geschrieben, über die sogenannte oder über die Gründung der Berliner Republik anhand der Gewalt der sogenannten Baseballschlägerjahre. Den Artikel findet man in den Shownotes. Und wir hatten uns auch angeschaut, wie tatsächlich sich die gewalttätige Rhetorik in den Medien und in den Parteien, wie vor allem dann der CDU, ihren Anklang findet in der Bevölkerung und sich quasi so eine Art Volkswillen bildet. Eine Idee davon, wir sind entitled, wir sind berufen, ja auch medial und politisch, dafür diese Gewalt, die uns gepredigt wird, jetzt auf der Straße auch auszuführen. Das ist der Volkswillen, den wir umsetzen. Wir machen hier nichts Illegales, das ist Volkswille in Anführungsstrichen. Und das mündete halt in unter anderem in den pogromhaften Ausschreitungen in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen, aber auch in ganz, ganz vielen unfassbar gewalttätigen Ausschreitungen und Angriffen tagtäglich auf der Straße. Und wenn man sich die Gewalt in Rostock-Lichtenhagen anschaut, sieht man ja, wie wahnsinnig gehetzt wird, medial und politisch vorher. Dann bis zu 3000 Personen zeitweilig vor dem Sonnenblumenhaus stehen, in denen immer noch Familien mit Kindern, AnwohnerInnen drin sind. Vor diesem Haus stehen, applaudieren, mit Steinen werfen und letztendlich das Haus auch anzünden. Und immer wieder Parolen wie Ausländer raus skandieren. Und dieses Ausländer raus ist erst medial gefordert und politisch gefordert und dann quasi auf der Straße umgesetzt. Und das Ergebnis gibt ihnen dann auch noch recht, denn am Ende werden nicht die TäterInnen aus der Stadt gebracht, sondern die Betroffenen selbst. Auch die Polizei, die viel zu spät kommt und viel zu schwach eingreift und dann auch erst sich Linken annimmt und die inhaftiert. Auch die Polizei setzt am Ende um Ausländer raus. Und schlussendlich mündet das dann im sogenannten Asylkompromiss von 1994. Also auch da Ausländer raus. Und ein Beispiel, wo man das heute sieht, das habe ich auch mit Antje Arndt besprochen. Und das war, ist auch in den Statistiken von der MOB zu finden, von den Gewaltberichten vom letzten Jahr. Und zwar hat man gesehen, dass die Angriffszahlen, vor allem gegen rassistische Angriffszahlen gegen Musliminnen, enorm hochgeschnellt sind in den ersten zwei Monaten des Jahres 2025. Und man hat gesehen, dass es davor, kurz davor, am 20. Dezember 2024, den Angriff gab, diesen mörderischen Anschlag eines 50-jährigen Mannes aus Saudi-Arabien auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Und im Echo darüber kam es zu dieser enormen Welle rassistischer Gewalt, die natürlich nicht den Täter getroffen hat, sondern auch zum Teil Kinder und Jugendliche. Und wo ich es auch argumentieren würde, die auch nochmal extra angepeitscht war durch eine rassistische Rhetorik im Parlament, aber auch durch eine bestimmte Praxis in den Medien. Darüber habe ich mit Antje gesprochen. Ihre Meinung war auch, ja, aber vor allem ist es einfach auch, wie stark Rassismus in unserer Gesellschaft sowieso schon verbreitet ist, dass es dazu gekommen ist. Aber hier sieht man, finde ich, eine ganz klare Parallele zwischen den 90ern und heute.
Total toll, dass du auch die Verantwortung der Medien ansprichst. Wir werden in der Medienfolge natürlich auch evaluieren, inwiefern Medien die vierte Gewalt darstellen und was Lokaljournalismus und überregionalen Journalismus da unterscheidet.
Und Katharina, danke nochmal, dass du uns alle daran nochmal erinnert hast, dass die DVU in Sachsen-Anhalt ja auch also mehr als 12% der Stimmen bekommen hat, ja. Und damals hieß es immer so, oh, das ist ein Ausreißer oder Sachsen-Anhalt, das ist so ein volatiles WählerInnen-Volk. So, wenn man sich das anguckt, ja, oder auch die NPD, die ja in Mecklenburg-Vorpommern auch über zwei Wahlperioden in den 2000ern im Landtag saß. Ich würde eher jetzt sagen, na, das waren halt Vorboten für das, was wir jetzt sehen. So, das ist einfach wirklich ein großes Potenzial für extrem rechte Parteien gibt.
Finde ich total wichtig. Und ich würde sogar sagen, ich würde noch einen Schritt weitergehen und sogar sagen, das sind nicht nur Vorboten, das ist eine bestimmte Kontinuität, die wir sehen, die die zu bestimmten Zeiten bestimmte Formen annimmt. Denn damals war es wahrscheinlich noch zum Teil abschreckend, eine extrem rechte Partei zu wählen. Jetzt ist mit der AfD eine Partei da, die in Sachsen-Anhalt selbst vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde und aber sehr gut schafft, die Mitte der Bevölkerung auch anzusprechen und die ganz ungeniert sich auch dazu bekennen, AfD-WählerInnen zu sein.
Ihr hörtet Kipppunkt Ost, ein Podcast von Katharina Wader, Heike Kleffner und Juli Katz. Kipppunkt Ost könnt ihr im August zwischen Mittwoch und Freitag jeweils um 18 Uhr bei Radio Dreieckland hören. Ihr hört uns auf 102,3 MHz oder per Livestream auf rdl.de. Das war der erste Teil der zweiten Folge. Den nächsten Teil könnt ihr morgen um 18 Uhr hören oder beide Teile zusammen unter kipp.ost.de.